Gut, also wir machen im historischen Teil weiter. Wir fangen im historischen Teil an mit den Ursprüngen. Und nach den eben vorgestellten Gliederungspunkten fange ich mit der Technikgeschichte an. Dann kommt die Kulturgeschichte und die Spielegeschichte. Die Technikgeschichte ist geprägt, wir fangen ja im 19. Jahrhundert an, von der Industrialisierung und die Entzauberung der Welt. So habe ich es genannt, die Industrialisierung, die normale Handwerksabläufe technischer Rationalität unterwirft, das will sagen, Maschinen baut, mit denen Dinge, die vorher mühsam von Hand gemacht werden mussten oder von Tieren oder von Wasserkraft und Windkraft, dass die nun automatisiert werden können. Insbesondere die Dampfmaschine löst die Abhängigkeit von Wind, Wasser und Tieren als Energieträger ab und sorgt dafür, dass Fabriken entstehen können überall. Vorher mussten Manufakturen, so wie Windmühlen oder sowas, in windigen Gegenden oder in der Nähe von Flussläufen gebaut werden, damit die Wasserkraft genutzt werden kann. Was natürlich so ein bisschen den Bereich sehr stark einschränkt, an dem man das bauen kann, weil es nicht überall genug Wind gibt oder genügend Wasserkraft. Mit der Dampfmaschine musste man nur die Kohle an die richtigen Orte schaffen und konnte dort Fabriken bauen. Das führte insgesamt, der ganze Prozess, den ich jetzt hier mal radikal verkürze, führte zu sowas, was man Entzauberung der Welt nennen kann, weil es alles rationalisiert wird. Also man baut Maschinen, die besser werden und schneller und noch besser und noch schneller. Ein Prozess, der ja bis heute anhält. Sie kennen das bei den Telefongenerationen, wo jede, sobald sie rauskommt, die anderen alt aussehen lässt und im Grunde genommen so ein Wechsel alle 3 bis 5 Jahre ansteht. Aber die Magie der Welt, die geht dabei verloren. Auch ganz bewusst, nicht? Naturwissenschaft versucht Erklärungen, wovor man vorher Magie bemühen musste oder irgendwelche Kräfte, die man nicht versteht, versucht die Naturwissenschaft und die naturwissenschaftliche Ausbildung, die Dinge der Welt auf Naturkräfte zurückzuführen, die dann wiederum technisch beherrschbar und verfügbar gemacht werden. Das hat alles so seine Nach- und Vorteile. Die Vorteile überwiegen dann doch bei weitem, sodass das 19. Jahrhundert aus technischer Sicht von eben dieser industriellen Revolution oder den verschiedenen industriellen Revolutionen, nach der Dampfkraft kommt ja dann auch die Elektrizität, die Petrolchemie im frühen 20. Jahrhundert, die wiederum jeweils solche größeren Wellen auslösen. Aus Sicht der Computertechnik oder der Digitaltechnik steht auch hier, am Anfang, das ist immer der Anfang immer schwer, aber ein sehr wichtiger Punkt, an dem es losgeht. Also Anfänge könnte man bis zu den Rechenmaschinen Leibniz und Schickard ins 17. Jahrhundert verlegen, weil es die ersten Automaten gebaut werden, mit denen gerechnet werden kann, immer so plus minus mal geteilt, das war schon das Größte, was man sich erhofft hatte. Im 19. Jahrhundert, wo ich ja jetzt die Vorlesung beginne, ist ein ganz wichtiger Schritt der Webstuhl von Jacquard, Webstühle selber, Automatisierung des Webehandwerks mit den entsprechenden sozialen Verwerfungen, Arbeitslosigkeiten, Arbeitsplatzverlagerungen, Fabrikarbeiten etc. Und ein wichtiger Bestandteil waren die Lochkarten. Jacquard fiel nämlich auf, dass diese Teppichwebmuster ja dann doch irgendwie programmiert werden können. Also man muss nicht das ein Weber machen lassen, man kann halt sagen, okay, nach der dritten Schlaufe dann wieder nach oben und dann wieder drunter und bitte jetzt das Garn wechseln und die Farbe. Und er hat so ein Endlosband und jedes dieser Blätter, was Sie da sehen, ist eine Webzeile und die wird immer oben abgesetzt und unten wieder reingebaut. Also das ist im Grunde ein gefaltetes Endlosband und ein Durchlauf ist ein Teppich, wenn Sie so wollen, oder ein Teppich, was sich dann wiederholt, ein Teppichmuster. Ist aber nichts anderes als ein Digitalspeicher. Sie haben Löcher und keine Löcher, also Bit an, Bit aus, und die wurden mechanisch ausgelesen und entsprechend in Webschritte, in diesem mechanischen Webstuhl übersetzt. Den können Sie heute noch im Museum sehen. Also ich denke, in München im Technikmuseum wird ein Jacquard-Webstuhl stehen, den Sie sich anschauen können, nicht in Aktion, aber zumindest, dass Sie mal sehen, wie dieses Ungetüm aussah. Und das ist eine ganz frühe Form der Programmierung. Textiles Prozessieren, wenn Sie so wollen, was entsprechend Schule gemacht hat, und die Lochkarten finden Sie dann einige Jahrzehnte später auch in den Rechenmaschinen wieder. Genauso wichtig jetzt für die Kommunikation sind die Telegraphen. Das erste Telegraphennetz ist noch optisch. Das kennen Sie vom Grafen von Monte Cristo, in dem ein optischer Telegraph gestochen wird, die falschen Börseninformationen nach Paris zu senden, wo sich dann der Konkurrent oder einer der Bösen aus dem Buch halt irgendwie das Leben nimmt, weil er glaubt, er sei ruiniert, weil die falschen Börseninformationen ankamen. Das ist ein Revolutionstelegraph, gebaut in der Französischen Revolution, funktioniert durch Flaggenzeichen, wenn Sie so wollen. Also ein bisschen raffinierter, aber es ist so, alle 2 Kilometer ist da so ein Posten und da werden dann die, oder 10 Kilometer, da werden dann entsprechend die Signale weitergeleitet. Die große technische Revolution hier, also im Sinne der Automatisierung, ist der elektrisch oder elektromagnetische Telegraph, erfunden von Herrn Morse in den USA, der dann relativ rasch auch auf dem europäischen Kontinent Fuß fasste. Seit 1846 ging der in dieser Form in Betrieb, wo Sie mit einem Taster elektrische Signale unterbrechen und die werden übertragen über Leitungen, diese Telegrafenleitungen, die extra gelegt werden über Land. Und auf der anderen Seite wird durch diesen Stromkreis, der da geschlossen oder geöffnet wird, ein Elektromagnet angezogen, der auf ein Blatt Papier einen Punkt oder einen Strich setzt. Auch das ist wieder ein ganzes System, was erfunden wird, nicht nur das Gerät, sondern auch die Codierung, das ganze ökonomische System. Dann geht man in das Büro und gibt seine Nachrichten ab, die werden von den Telegrafen und Telegraphistinnen übersetzt, also diesen Morse-Code übertragen und auf der anderen Seite wieder in Buchstaben übersetzt und ausgegeben. Warum ich das erzähle? Es gibt einen ganz faszinierenden Seitenarm dieser Technikgeschichte und das ist die Geschichte der Community. Wenn Sie glauben, dass die Instant Messaging mit WhatsApp angefangen haben, dann achten Sie auf die folgenden Ausführungen. Diese Telegrafen, also nicht die Menschen, die ins Büro kamen, um ihre Nachrichten auszugeben, die wurden vorne am Schalter abgefangen. Aber da saßen Menschen, die haben diesen Telegrafenautomaten bedient. Automaten, also diese Telegrafenmaschine bedient. Die hieß The Bug, nannte man diesen, also die Vibroplex, den Sie hier sehen, die hatte so einen Käfer als Logo und der hieß netterweise The Bug. Da kommt das Wort Bug heute noch her für Fehler. Wenn das Ding irgendwie Zicken gemacht hat, dann hatte man irgendwie einen Bug, Problem mit seinem Bug und daraus wurde dann der Bug, der heute der Programmierfehler ist. So, und diese Telegrafen hatten nicht den ganzen Tag was zu tun. Da waren nicht immer Kunden da, das Medium war zu neu, es war auch recht teuer, sodass da nicht ständig Leute Schlange standen. Und in ihrer Freizeit haben die mit den Nachbartelegrafen aus den anderen Ämtern oder über die ganze Leitung einfach gechattet oder Nachrichten ausgetauscht oder Wettbewerbe veranstaltet, Schach gespielt, Diskussionen gemacht, Meetings abgehalten, Witze erzählt, geflirtet, bis hin zu geheiratet. Es gab Hacker wie den Hacker, wenn Sie wollen, aus dem Graf von Monte Cristo, die versucht haben, das System zu korrumpieren, insbesondere um bei Pferdewetten oder bei Glücksspielen da Vorteile zu bekommen. Da gab es natürlich Verschlüsselungsmöglichkeiten. Es gab die dümmsten anzunehmenden User, das waren meistens die, die vor dem Schalter standen und nicht dahinter, die überhaupt nichts von dem System verstanden haben und dann konnte man in den Telegrafen, in den Telegrammen, die man da verschickt hat, noch Nachrichten unterbringen. Also all das war drin. Mattie Kuhn ist eine der Frauen, die in Telegrafenämtern beschäftigt waren. Man setzte bevorzugt gerne Frauen ein, weil die konzentrierter und zuverlässiger arbeiteten als viele Männer. Das ist so ein Muster, was sich auch bis in die Computer, in die Frühzeit des Computers durchzieht. Das werden wir erleben. Auch das Fräulein vom Amt, da nahm man nicht Frauen, weil sie Frauen waren, sondern weil sie einfach höfliche waren, netter im Umgang mit Kunden und waren zuverlässiger, also wachten montags nicht blau, arbeiteten länger und waren auch bereit, länger so etwas unliebsame, monotone Tätigkeiten auszuführen. So, und das war beim Telegrafen auch und Mattie Kuhn schrieb halt in dieses Buch The Bug and I, in dem sie ihr Leben als Telegrafistin beschreibt. Hier sehen Sie, natürlich war das den Besitzern irgendwie nicht genehm, das kostete zwar nichts, weil der Strom selber wurde ja nur über die Leitung übertragen, aber es führte dann zum Teil zu Verzögerungen im Ablauf, sodass die Western Union Telegraph Company Rules and Regulations rausgab for the information and guidance of employees. 1866 zum Beispiel Free Messages, also kostenlos, wo keiner bezahlt, kein Kunde. In order to relieve the wires of the pressure of free business and of any improper use thereof, the messages of an unofficial character to and from employees of the company must be restricted to their own urgent social messages and in every case such messages shall be approved by the manager of the office. Also nur urgent, irgendwie Sturm kommt voraus oder irgendwas Schreckliches ist passiert. Man versuchte das natürlich einzuschränken von oben und natürlich klappte das nicht, weil der Manager nie da war, wenn dann Schach gespielt und sich unterhalten wurde. Und es wurde ja auch nicht aufgezeichnet, es gab keine Logfiles oder sowas. Man nahm einfach den Stift vom Aufzeichengerät, sodass da diese Nachrichten nie übertragen wurden. Aber es war eine vollwertige elektronische Community, wenn Sie so wollen, mit dem großen Unterschied von einigen wenigen Privilegierten, die Zugang zur Kommunikationstechnik hatten. Das ist der Unterschied zu WhatsApp. Aber es gab auch Partylines. Also das las nicht nur einer, es war eine Leitung, die fuhr über mehrere hundert Kilometer und alle, die an dieser Leitung hingen, konnten die Nachricht mitkriegen. Zum Beispiel auch, I got my divorce and soon afterwards married a telegrapher from Nova Scotia. I met this operator over the wire in 1903 while working, schreibt Matty Kuhn. Also diese Beziehung, dass wenn Mann und Frau da zusammensitzen, dass dann irgendwie die sich auch gut verstehen. Also die haben wirklich also da private Dinge ausgetauscht. Und diese Hochzeit beschrieb sie, wurde halt dann an dem Tag oder in dieser Stunde, als sie dann geheiratet haben, war der ganze Wire frei und dann wurden nur Glückwünsche ausgetauscht von der gesamten Party, die halt da in diesen ganzen Büros saßen. Es war natürlich ein großes Hallo, aber wenn heute sich Paare in World of Warcraft kennenlernen und dann irgendwann heiraten, ist das sozusagen, wow, was die elektronischen Medien können. Das ist, sobald Menschen die Gelegenheit haben zu kommunizieren, nutzen sie das auch und sie nutzen es auch immer subversiv. Selbst wenn die Obrigkeit sagt, hier bitte, das Elektronische soll nur genutzt werden, um Urgent Messages. SMS fing so an. SMS, Short Message Service, war ursprünglich ein Wartungskanal der Telekoms. Das war überhaupt nicht gedacht, dass sie da irgendwelche komme gleich, bin eine Viertelstunde da, Nachrichten austauschen, sondern nur bin jetzt beim Kunden. Fehler in Leitung 17.3a, Schaltkasten offen. Das war die Idee. Und dann waren aber die Kommunikationskosten so teuer, dass die Leute gesagt haben, Moment, diese Short Messages kosten mich nur 15 Cent oder 15 Pfennig. So ein Anruf kostet mich aber 1,50 Mark in der Minute. Also schickt man, so viel habe ich aber auch gar nicht zu sagen, also schickt man eigentlich so eine Morse-Nachricht, 144 Zeichen, Twitter geht auf SMS zurück von der Zeichenzahl. Und das verbreitet sich, dann wird da so ein Riesending, aber SMS war dafür nicht gedacht und natürlich war der Morse-Apparat auch nicht dafür gedacht. Aber die Menschen, die Gelegenheit bekommen, Nachrichten auszutauschen, machen das auch. So wie in vielen Computerspielen. Auch das sehen wir noch, so die ersten vernetzten Computerspiele, da haben sich Menschen getroffen, die nur chatten wollten. Da haben sie halt die Waffen niedergelegt und gegen das Spiel, also es wurde jetzt keine Jagd gemacht und dann konnte man irgendwas schreiben, sondern gesagt, okay, wir treffen uns in der Mitte und reden mal, wie wir morgen den Grillabend planen. Und das macht man halt in dem Spiel, weil das die ersten Chatsysteme waren. Und so ist das hier auch. Können Sie sich vorstellen, Flirtation by Telegraph, wo die Leute, und das war dann der Traum, irgendwann, können Sie sich vorstellen, haben Sie Ihren eigenen Telegrafenmast zu Hause. Das war der Traum. A telegraph for everybody's home. Und das wurde dann überrannt vom Telefon. Aber die Entwicklung des Telefons war der Versuch, mehrere Telegrafennachrichten gleichzeitig über eine Leitung zu schicken. Kabel waren teuer. Das war Kupfer, ummanteltes Kupfer. Das wurde gestohlen, die Masten wurden abgesägt. Also es war richtig mühsam, Telegrafenleitungen zu beschützen, gerade im Wilden Westen. Und so eine Nachricht blockiert eine Linie. Wie schön wäre es doch, wenn wir in verschiedenen Tonhöhen verschiedene Nachrichten schicken können. Also arbeiteten ganz viele an dem Multiplex-Telegrafen, der in mehreren Frequenzen senden kann, unter anderem der Herr Bell. Und der merkte, Moment, mehrere Frequenzen beschränkt sich nicht auf 5, sondern ich kann ganz viele Frequenzen senden und zum Beispiel auch die Stimme. Und so entstand das, was wir heute Telefon nennen, wo die Western Union sagte, gute Erfindung, damit könnte man ankündigen, dass gleich ein Telegramm kommt. Und 10 Jahre später wurden sie, glaube ich, aufgekauft von der Telephone Company, weil die Leute gar keine Telegramme mehr schicken wollten, sondern merkten, hey, ich kann ja gleich mit den Leuten reden. Also da die Technikgeschichte ist voller solcher kleinen Anekdoten, die wiederum zeigen, also dass sich bestimmte Techniken auch durchsetzen, weil Leute was ganz anderes damit machen können, als ursprünglich vorgesehen war. So, den schon erwähnten Dampfrechner, den gibt es nicht die Analytical Engine, sondern die Differential Engine, die Polygongleichungen lösen kann, die für die Ballistik wichtig ist. Also wenn Sie eine Kanonenkugel von Greenwich nach London schießen wollen, dann müssen Sie die Parabel richtig berechnen und das konnte man von Hand machen. Man konnte aber auch Maschinen dafür einsetzen und das war Charles Babbages Idee, wie man solche polynomialen Gleichungen irgendwie auflösen kann mit der Differenz-Engine und kam dann aber auf die Idee, Moment, statt dieser Gleichung kann man auch allgemein jede Gleichung lösen und plante die Analytical Engine, aber hat nicht genug Risikokapital bekommen, weil seine Geldgeber gesagt haben, das funktioniert alles vorne und hinten nicht. Er hatte aber eine Frau, die an ihn glaubte und das war Ada Lady Lovelace, verheiratet mit Lord Byron und selber begeisterte Mathematikerin und schrieb für die Analytical Engine das erste Computerprogramm. Die Engine war gar nicht gebaut, da gab es schon die erste Software dafür und das macht Ada Lady Lovelace zur ersten Programmiererin der Welt, eine Frau. muss man betonen, weil viele Frauen ja das Gefühl haben, dass Programmieren und Computer nicht so zu ihnen passt. Andere Frauen in der Geschichte haben das anders gesehen. Insbesondere auch Ada, nach der eine Programmiersprache benannt wird und die wohl auch ein Techtelmechtel mit Charles Babbage hat, aber das ist historisch nicht belegt. Aber es gibt Briefe, die darauf hindeuten, dass da mehr war als nur Algebra zwischen den beiden. Die Difference Engine ist ein Buch von William Gibson und Bruce Sterling. Die sind ihm vielleicht bekannt als Science-Fiction-Autoren, die in den 80er Jahren den Cyberpunk ins Leben gerufen haben. Und die haben auch gleichzeitig damit den Steampunk begründet. Steampunk ist ja so ein Subgenre des Science-Fictions, wenn man so will, so Zurück in die Zukunft Teil 3. Wie sähe unsere Welt aus, wenn es nie Elektrizität gegeben hätte, aber alle anderen Erfindungen doch? Zum Beispiel Computer auf Dampfbasis oder eben Kutschen und alles irgendwie läuft, aber mechanisch. Das ist ganz interessant, wie weit man da irgendwie vordringen kann. Es gibt so eine eigene Bewegung, die sich auch entsprechend cosplayt und ihre Maschinen dann nachbaut. Und da ist eben The Difference Engine eines der grundlegenden Werke, die das ausgelöst haben. Und die wiederum basiert eigentlich nicht auf der Difference Engine, sondern auf der Analytical Engine, also dem allgemeinen Computer, den Charles Babbage geplant, aber nie gebaut hat. Wir wissen heute, dass er hätte gebaut werden können, hatte ich ja schon erwähnt, weil man ihn inzwischen im Computer simulieren kann. Damals war es aber ein Konzept und es war nicht klar, wohin das führt. Hier sehen Sie nochmal die Difference Engine. Das ist wirklich mit Kurbeln gedreht, um Differenzen auszurechnen. Damit kann man Polynome lösen. Ach so, das ist ein paar Details, ich überspringe das jetzt mal. Achso, das ist noch nett, gibt es inzwischen auch in Lego nachgebaut. Also wenn Sie das interessiert, können Sie die Difference Engine da nochmal schauen. Oh, ich habe glaube ich ganz wahnsinnig, ich habe glaube ich viel mehr drin, als ich eigentlich wollte. Wir springen mal weiter. Die mechanische Rechenmaschine, das ist wohin die Entwicklung aber erstmal ging. Also die Analytical Engine war ein Traum eines englischen Erfinders. Was aber gebraucht wurde, waren Taschenrechner für Kaufleute. Die mussten ihre Jahres- und Tagesabrechnung machen. Bekannt war die Brunswiger, also in Deutschland, die Bürorechenmaschine Braunschweig 1992, mit der Kopfarbeit mechanisiert wird. Das läuft auch noch mit so einer Kurbel, sieht man manchmal in Filmen, so die Registerkassen, in der Kopfarbeit, in dem Fall halt das Zusammenzählen von Zahlen oder auch das Multiplizieren, mechanisiert wird. Das hat Absatz gefunden und wurde entsprechend weiterentwickelt, insbesondere von der Industrial Business Machine Firma IBM, die automatische Rechenmaschinen baut, die dann später auch elektromechanisch laufen. Elektromechanisch heißt, dass sie einerseits Strom brauchen, andererseits die eigentlichen Rechenschritte aber immer noch mechanisch ablaufen, also durch Relais, Elektromagneten, die irgendwelche Schalter umlegen. Nicht wie heute Transistoren, wo alles rein elektrisch läuft, sondern sie haben immer eine mechanische Komponente oder, was Konrad Zuse gemacht hat, eine Nähmaschinenmotor, der dann die Kurbel angetrieben hat, die die mechanische Maschine auslöst. Also diese Kombination gibt es dann. Hier sehen Sie aber von der IBM gebaute Lochkartenrechner 1931. Das ist, das kann ihre Rechen-App auf Ihrem Handy, das kann die. Also die kann halt multiplizieren, die vier Grundrechenarten kann die. Recht flott. Aber im Vergleich das, was man, zu dem, was man heute hat, natürlich lächerlich. So, das ist ein Taschenrechner, jeder Taschenrechner kann mehr. Aber damals war das eine enorme Erleichterung, weil eines der großen Probleme der Rechnerei sind die Konzentrationsfehler. Dass man sich irgendwo verrechnet hat zwischendurch und das führt dann zu Folgefehlern in der Buchhaltung. Und dann stimmt das vorne und hinten nicht. Mit so einer Rechenmaschine, da gibt es auch eine Menge Dinge, die nicht stimmen, aber insgesamt seltener und man kann viel mehr buchhalterisch damit erledigen. Es führt zu Rationalisierungen, aber die Arbeitskräfte werden dann woanders erstmal eingesetzt, lange Zeit. Wobei in der Zeit war noch Wirtschaftskrise. Aber das lag nicht an den Rechenmaschinen. Der Übergang ist zur Digitaltechnik, also weg von den mechanischen Geräten zur Digitaltechnik, die dann wieder in den Computer begründet. Da steht einerseits George Boole am Anfang 1848, der sagt, ich kann eine Algebra. Also alles, was wir algebraisch lösen können, also alle Rechenarten zum Beispiel, kann ich auch mit Nullen und Einsen ausdrücken. Also es ist so etwas wie eine boolesche binäre Logik. Und Claude Shannon, der diese Algebra dann umsetzt in Relays and Switching Circles, also in Schaltkreise. Das sind da zwei ganz wichtige Namen, neben denen, die die Maschinen wirklich bauen, sind das so die geistigen Väter. Also Charles Babbage ist natürlich auch da zu nennen, der wirklich auch mal versucht, solche Maschinen umzusetzen. Aber das sind die Erfinder, wenn man so will, oder die Erdenker der digitalen Technik. erstmal der digitalen Mathematik und dann der digitalen Technik, die wiederum von anderen dann in konkrete Maschinen übersetzt werden. Hier sehen Sie noch so ein Zwischengerät von Howard Eicken gefunden. Der hat so eine Fragmente der Analytical Engine von Charles Babbage im MIT, in Harvard auf dem Speicher gefunden. Und das hat ihn inspiriert, eine Maschine zu bauen, die aussieht wie so ein großes Bürohaus, wie in dem Diagramm oben, im Grunde genommen aber jetzt so eine längere Schrankwand ist. Und da können Sie 60 Konstanten, also in dem ganzen linken Block können Sie 60 Zahlen eingeben. Und die werden dann zwischengespeichert, dann können Sie multiplizieren und dividieren und die auf der anderen Seite über so Drucker wie CarPunch, Typewriters wieder ausgeben lassen. Auch das ein Taschenrechner, wenn man so will, also auf Rechenbasis, inspiriert aber wieder andere zu sagen, wir wollen solche Maschinen ein schneller und besser. Das Ding läuft auf Relaisbasis, ist also elektromechanisch. Sie stellen die Zahlen mit Telefondreh-Wählscheiben ein, also es ist ganz, insgesamt ganz spannend, wie Sie da Zahlen eingeben. Es führt jetzt ein bisschen weit weg, aber es sind so Zwischenschritte, die letztlich 1942, also da fing das an und diese Mark One hat es insbesondere hat's auch mit beeinflusst. Die ENIAC, die läuft elektronisch auf Röhrenbasis und da geht es darum, ballistische Tabellen zu berechnen. Die ENIAC ist der erste, wenn Sie so wollen, der erste Computer, der gebaut wird, um die Berechnungen für Kriegstechnik zu verbessern. Bizarrerweise wird der fertiggestellt, als der Krieg schon rum ist. Also das Ding ist obsolet, als es fertig wird, weil plötzlich braucht keiner mehr ballistische Tabellen. Die Normandie ist besetzt und Europa ist befreit. Es ist amerikanische Entwicklung und die ENIAC selber inspiriert viele andere. Aber die ENIAC selber ist so ein Ausstellungsstück und verschwindet. Ich glaube, sie haben sie jetzt gerade wieder nachgebaut irgendwo, aber es ist mehr so ein technikhistorisches Kuriosum, was ganz viele Leute inspiriert hat. Spannend hier, die Programmierung erfolgt per Stecker. Also Sie müssen so ein bisschen wie bei Sound Interfaces, Sie müssen zwei Geräte miteinander mit so einem Kabel verbinden, damit die Leitung richtig hergestellt wird. Sie brauchen 2 Tage, um eine Berechnung zu programmieren, die dann in 15 Sekunden durchgeführt wird. Und auch hier Frauen, Mathematikerinnen, also jetzt gar keine, das sind nicht irgendwie Hilfskräfte, das sind hochgebildete, hochausgebildete, spezialisierte Fachkräfte, die diese 2-Tages-Programmierarbeit geduldig ausführten. Die ENIAC Girls, wie sie dann genannt wurden, auch hier die ersten Programmiererinnen weiterhin weiblich besetzt, weil sie einfach in der Lage waren, das auszuführen und auch irgendwie motiviert genug, das zu machen, wohingegen dann viele Männer gesagt haben, also ja, ich denke mir gerne den Algorithmus aus, aber das Programmieren ist mir zu anstrengend. Und diese ENIAC selber gibt Inspiration, sodass man sagen kann, Anfang der 1950er Jahre hat sich die Architektur für den Computer durchgesetzt. Die hat bis heute Bestand, nur damals ging man nicht von parallelen Prozessoren aus, sondern von einem. Es gab eine Recheneinheit und heute haben wir halt mehr Kernprozessoren. Aber die grundlegende Architektur des Computers wird Ende der 40er Jahre in Amerika gelegt. Es gibt sehr viele Seitenarme, eben der schon erwähnte Konrad Zuse aus Deutschland, der Bahnbrechendes geleistet hat, aber in der Politik in Europa in der Zeit hat seine Technik sich nicht verbreiten können. Die war geheime Wehrkrafttechnologien, die wurde einfach nicht veröffentlicht. Und als es bekannt wurde in den 60er und 70er Jahren, hatte sich das amerikanische Modell, was auch nicht so grundlegend abweicht, aber das hatte sich durchgesetzt und prägt die Computerentwicklung bis heute. Muss man so sagen. So, das wäre Technik, also die technikgeschichtlichen Wurzeln zumindest der Digitaltechnik bis 1950. Wir sehen dann in den nächsten Vorlesungen, da wird es auch viel filigraner. Ich mache ja jetzt in einer Veranstaltung 150 Jahre. Das wird künftig in dem Tempo nicht mehr so weitergehen, aber es liegt natürlich daran, dass eigentlich 1950 der Startschuss fällt für die kommerzielle Verwertung von Computern. Da gründen sich in der Nachkriegszeit die ersten Firmen, die Computer verkaufen. Und mit Computer meine ich so Maschinen, die so den Saal hier ausfüllen können. Das nannte man halt auch schon Computer. Und das geht an Banken, an Versicherungen, an Forschungseinrichtungen, an Militärs. Und da kann man dann von der digitalen Revolution sprechen, die bis dahin eigentlich so in Vorstufen sich entwickelt hat. Wie ist es mit der Kulturgeschichte? Jetzt gar nicht der digitalen, sondern der Kulturgeschichte dessen, was wir dann in Computerspielen finden und in bestimmten Filmgenres, die Ihnen wahrscheinlich auch noch nicht so untergekommen sind, der gesamte Unterhaltungssektor nämlich. Ich sagte Ihnen ja schon, in der Technik- und Naturwissenschaftsgeschichte, Industrialisierung ist das große Thema, was die Welt entzaubert, damit es zu industriellem Fortschritt kommt. Sie erleben das heute noch in der Schule, also überall kriegt man halt rationale Erklärungen für den Kreislauf der Welt, häufig auch in Konflikt mit religiösen Welterklärungen, die dem da irgendwie gegenüberstehen. Und die Frage, wo ist denn der liebe Gott, wenn ich in den Himmel schaue, sehe ich ihn ja gar nicht, die entsteht in dieser Zeit, dass man einerseits physikalische Erklärungen für den Weltenlauf hat, der kollidiert aber mit religiösen und mystischen Erklärungen, die beide beanspruchen, dass sie recht haben, aber beide zueinander im Widerspruch stehen. Und da rettet man sich, ja, das muss man glauben, das kann man nicht wissen. Also dann gibt es diese ganzen Dinge, weil man plötzlich andere Sachen wissen kann, die man in der vorwissenschaftlichen Zeit einfach gar nicht zur Verfügung hatte. Aber es gibt im 19. Jahrhundert eine Gegenbewegung von Menschen, die sagen, ihr mit eurer Technik, ihr macht alles kaputt. Und es gibt einen Bezug zur Natur und zur Welt, der lässt sich technisch nicht einholen. Die Bewegung gibt es immer noch, aber im 19. Jahrhundert ist sie sehr stark und sie wird unter dem Namen Romantik die Kulturgeschichte doch ganz wesentlich prägen. Ist nicht nur eine Reaktion auf die Industrialisierung, aber doch sehr stark. Also dass sie sich so ausbreitet, ist eben auch der Wunsch des Menschen an eine verzauberte Welt. Also eine Welt, die nicht rational, technisch beherrschend erklärbar ist, sondern irgendwie einen Rest lässt an symbolischem Überschuss, in dem man sich auch wohlfühlt. Und so entsteht im 19. Jahrhundert mit der Romantik entstehen auch sehr viele dieser fantastischen Genres, die fantastische Literatur, die ihre Wurzeln auch vorher hat. Also hier sehen Sie Bild von Méliès, das ist 100 Jahre später, frühes 20. Jahrhundert. Aber das werden Sie aus der Filmgeschichte noch wissen. Es gab die Lumières, sozialer Realismus, Fabrikarbeiter, Einfahrt des Zuges, wir bauen eine Mauer, also der dokumentarischen Anspruch hat. Und dem gegenüber ja schon von Anfang an Méliès, der sagt, wir machen Träume. Uns geht es doch nicht darum, Fabrikarbeiter zu zeigen. Wir machen Filme für Fabrikarbeiter, dass sie sich in eine Welt zurückziehen können, die sie nicht jeden Tag sehen. Und der findet die Reise zum Mond und unter die Erde und ins fantastische Land. Und hier sehen Sie halt eine seiner berühmten Szenen, in denen man ganz klar den fantastischen und überreellen Anspruch hat. So entstehen Genres im 19. Jahrhundert wie Fantasy. Fantasy ist eine, also das Fantastische können Sie sehen, das Fantastische ist Literatur erstmal, aber dann eben auch Malerei und später auch Filme, in der ein Riss durch die Welt geht. Das ist unsere Welt, aber die ist irgendwie anders. Und im Fantasy, ein Genremerkmal des Fantasy ist das Magische oder das Erträumte. Also da gibt es dann Feen und Drachen und Zauberei, Dinge, die man technisch nicht erklären kann. Und auch nicht will. Also es ist nicht irgendwie, es sind irgendwelche Mitrojaner, die dann im Körper, nein, es ist einfach eine Macht, die dich durchströmt und das Universum zusammenhält. Das muss man dann nicht irgendwie technisch und naturwissenschaftlich unterfüttern. Das ist die große Sünde von Star Wars. So, und Fantasy entsteht natürlich als Fundus aus den Märchen, Sagen und Mythen der Völker, aber so als eigenständiges Genre im 19. Jahrhundert besonders stark. Also Johann und Jakob Grimm schreiben diese Märchen auf, die Erzählungen, entschärfen sie, dass sie kindertauglich werden. Das erste Rotkäppchen endete ganz anders und Sie müssen aber das Original Dornröschen lesen, also das ist nicht kindertauglich. Mit schlafenden Prinzessinnen kann man ganz andere Dinge machen, als ihnen einen Kuss auf den Mund zu geben. Ja, lesen Sie es mal durch. Aber Johann und Jakob Grimm schreiben das auf in einer Form, die später dann nochmal weichgespielt wird von Disney. Aber es gibt ganz viele Varianten dieser Märchen, die auch, also das ist sehr regional abhängig, die werden so in verschiedenes, einfach eine orale Tradition, das wird weitergegeben von der Vorleserin oder nicht von der Erzählerin an die nächste Generation und die erzählen das dann wieder ihren Kindern weiter. Ja, auch das Rotkäppchen wurde nicht etwa gerettet, was glauben Sie denn? Rotkäppchen war noch bevor das durch Frankreich ging, also da gibt es ganz schauderhafte Auswüchse, was der Wolf alles anstellt und wen er alles wie frisst. So, und das wird dann hinterher zu so einer Moralgeschichte, ja, liebe Mädchen, wenn ihr vom Pfad abkommt, dann kann sein, dass der Wolf euch kriegt. So, und dann sagen die Grimms, das geht doch nicht, wir können das Mädchen nicht gefressen werden lassen. Also nehmen Sie das Ende aus dem Wolf und die sieben Geißlein und packen den Jäger den da rein und sagen, der schneide den Bauch halt wieder auf. Und dann entsteht wirklich so ein Patchwork aus verschiedenen Sagen und das ist aber heute das kanonische Rotkäppchen, wo man sich immer gewundert hat, wieso es am Ende zu dieser mysteriösen Rettung kommt. Und total unglaubwürdig. Aber das liegt daran, dass Grimms da halt so eine USK 6 haben wollten. Und eben klar machen, also man wollte die Kinder erst nicht vollständig mit dem Gräuel der Welt aussetzen. Wohingegen, also viele andere Märchen, auch Hänsel und Gretel, natürlich immer so die Moral haben, vieles spielt im deutschen Wald. und zu einer Zeit, wo es eben viele Sachen auch unsicher waren, wo die Eltern plötzlich verschwanden oder die Kinder Waisen wurden und dann mit dieser Welt irgendwie umgehen mussten. Aber es kommt halt auch immer so ein fantastisches Moment hinein, irgendwelche Feen, Rettungen in letzter Minute, Zauberwesen, die, wenn man dreimal dieses Wort sagt, irgendwas in die Welt bringen. Was Fantasy aus heutiger Sicht ausmacht, aber das Fantastische ausmacht. E.T.A. Hoffmann, Klein Zaches, genannt Zinnober, erzählt also in mehrere fantastische Kurzgeschichten. Lewis Carroll schreibt Alice im Wunderland, in Wonderland 1865. George MacDonald in The Princess and the Goblin sind so die ersten Fantasy-Romane, wie man es heute sehen, wenn man es heute so lesen will. Oder The Well at the World's End. Das sind eben, die sind zwar verloren gegangen, die sind nicht so erfolgreich, vielleicht weil sie nicht verfilmt wurden, aber sind enorm einflussreich auf die Epen, die dann Mitte des 20. Jahrhunderts wieder stärker rauskommen. Anfang des 20. Jahrhunderts The Wonderful Wizard of Oz, also der Zauberer von Oz, der wiederum bis heute deswegen überlebt, weil es die fantastischen Verfilmungen gibt. Das Buch selber liest sich viel sperriger als die Verfilmungen selber. Und dann gibt es ja jetzt inzwischen auch die Vorgeschichten. Es ist eine ganze Reihe, da gibt es glaube ich 7 oder 8 Oz-Bücher gibt es, von denen The Wonderful Wizard of Oz das bekannteste ist. Peter Pan 1911 wird geschrieben, auch das so ein Klassiker der Fantasy-Literatur. Und natürlich Tolkien's The Hobbit von 1937, ja gerade aufwendig verfilmt und führt so ein bisschen auch Kino an seine Grenzen, also zumindest das kommerziell ausgerichtete Kino, zu sehen, was man aus so einer Geschichte alles machen und nicht machen kann. Also das ist The Hobbit, der natürlich uns noch im Herrn der Ringe dann weiter verfolgen wird und die Grundlage legt für ganze Genres in Literatur und Computerspielen. Also ich bringe Ihnen das, diese Geschichte, das ist so die Vorgeschichte des Fantasy-Genres, wenn Sie so wollen. Und Fantasy ist eines der großen Genres im Computerspiel, aber auch in fantastischen Filmen. Und das werden wir beides so im Laufe, also gerade in den kulturhistorischen Anmerkungen, schauen wir uns das Unterhaltungskino an, was ja immer so ein bisschen als, es ist kein Kunstkino und die künstlerische Aussage ist fragwürdig und zielt auf Unterhaltung und Eskapismus. Aber ist enorm wirkmächtig in vielerlei Hinsicht, was Zitate angeht, was also Abzweigungen in andere Werke angeht. Also gerade Fantasy, Science Fiction und Horror sind drei Genres, in denen man sich ein bisschen bewegen muss, weil sie so viel populärkulturelle Phänomene auch begründen. Hier sehen Sie dann die ersten Filme, heute geht es ja so bis 1950, Schneewittchen von 1937, gleichzeitig erster abendfüllender animierter Spielfilm von Walt Disney, begründet so das Disney-Imperium neben der Mickey Maus. Es gibt selbstverständlich Trickfilme schon sehr früh, mit dem Beginn des Kinos gibt es auch die ersten Zeichentrickfilme, aber mit Schneewittchen haben sie einen Farbfilm, der abendfüllend ist. Und bis heute auch gut anschaubar, wenn Sie den schauen, der funktioniert noch als Trickfilm. Das ist ja, kann man ja von vielen anderen Filmen aus der Zeit nicht unbedingt sagen. Aber der ist, den können Sie heute noch irgendwie Kindern vorsetzen und die verstehen noch die Bildsprache. Bei anderen Stummfilmen, jetzt sagen wir die Nibelungen da von 1924 von Fritz Lang, der wäre aus heutiger Sicht, das ist so ein etwas spröderer Film, weil Sie die Bildsprache in dieser Form nicht mehr nachvollziehen. Greift halt dieses, na, Nibelungen natürlich so die Siegfried-Sage, die Sie hier sehen, erster Film Siegfried auf. Im Hintergrund sehen Sie den Drachen, das war ein Special-Effekt, der sich gewaschen hat. Können Sie noch bei YouTube sehen, wo wirklich mit Puppen und Feuer speiend live, also der Siegfried gegen den Drachen kämpft. Also Meister, war wirklich ein Meisterwerk in seiner Zeit der Trickfilmkunst. Und das andere große Werk, kann man sagen, 1939, The Wizard of Oz, was wirklich ein zeitloser Klassiker ist, an dem können Sie die Heldenreise durchexerzieren. Sie sehen den Übergang vom Schwarz-Weiß zum Buntfilm, weil sobald sie aus dem Haus tritt, kommt sie ja in dieses zauberhafte Land, was dann auch in Technicolor gezeigt wird. Also das ist ein Film, der funktioniert auch bis heute wunderbar und führt ja dann zu, also ich glaube, es gibt dieses Premake, also mit dem Prequel, aber ich glaube, ein richtiges Remake wird, glaube ich, gerade gedreht, aber es wird niemals, sage ich voraus, niemals an das Original heranreichen. So, das andere große fantastische Genre ist Science Fiction. Also wir haben Fantasy gesehen, Science Fiction wäre das Erdachte. Also alles, was man sich vorstellen kann und was wiederum Dinge in die Welt bringt, das Fantastische, der Riss in der Welt, also etwas, was man so nicht erklären kann, aber der Riss wird hier technisch erklärt. Also irgendwie, also so richtig ja nicht, sonst könnte man es ja bauen, aber irgendwie halt mit Strom und so einer Technik kann man künstliche Menschen erzeugen. Der Ursprung des Robotermythos, wenn Sie so wollen, im Film auch der älter, Frankenstein geht zurück auf die Golem-Geschichte, also diese Idee, dass man künstliche Menschen erschafft, begleitet auch die Menschen sehr lange, denken Sie an die Bibel mit ihren künstlichen Menschen, die da erzeugt werden, also diese Vorstellung der Schöpfung und Gott schöpft es noch, also als Schöpfer und hinterher sagt der Mensch, nein, nein, ich reiß das an mich, ich bin selber Schöpfer und mache es aber ganz ähnlich. Ich nehme einen Klumpen Lehm und daraus schöpfe ich Leben und der Odem ist dann halt Strom. Also der Nexus ist relativ schnell hergestellt und entweder ist es ein göttlicher Odem, dann sind sie im Bereich Fantasy, dass irgendwas Magisches das hervorbringt, so Bibel, als wäre es dann so ein richtiger Fantasy-Roman, wenn sie es wollen. Oder sie machen es technisch mit Blitzen, wie bei Frankenstein, und dann erschaffen sie ihre künstlichen Figuren halt technisch. Deswegen gilt Mary Shelleys The Last Man und dann Mary Shelleys Frankenstein eben auch als Proto-Science-Fiction. Es gab den Begriff Science-Fiction noch gar nicht, aber Mary Shelley steht da ganz vorne, begründet mehrere Genres, eigentlich so das erste Fantasy-Science-Fiction-Horrorbuch, wie man es will, also Frankenstein. The Last Man ist eher so ein postapokalyptisches Ding, also wenn irgendwie nach der großen Katastrophe, wie es dann der letzte Mensch, wie der sich auf der Erde dann verhält. Jules Verne schreibt De la Terre à la Lune, also die Reise zum Mond, die dann von Méliès aufgegriffen und verfilmt wird. Auch hier Jules Verne als großer Visionär unter dem Meer und schreibt sehr viele Techniken, die es dann später auch wirklich geben wird. H.G. Wells schreibt War of the Worlds 1898, ein Film, also eine Geschichte, die ganz oft verfilmt wird. Independence Day ist War of the Worlds, dann gibt es regelmäßig War of the Worlds Spin-offs, aber so die bösen Außerirdischen. Diese Vorstellung der Außerirdischen gibt es länger, aber jetzt die Invasion der Außerirdischen, die irgendwie die Welt übernehmen wollen und gegen die man sich dann zur Wehr setzen muss. Das ist in diesem Roman zum ersten Mal in der ganzen Deutlichkeit vorgeführt worden. In Deutschland gibt es den Auf zwei Planeten von Kurt Laßwitz, auch 1897, ist ein bisschen in der Zeit wieder untergegangen, unter anderem, weil es keine Verfilmungen gibt, die regelmäßig neu aufgelegt werden. Jack London schreibt, 1918 war es The Last and First Man, 1930 von Olaf Stapledon, Huxley's Brave New World und Orwell's 1984 mit zwei unterschiedlichen Dystopien. Huxley schreibt eine Dystopie, wo Menschen freiwillig sich ihre Freiheit aufgeben und sich so der Diktatur unterwerfen, weil sie ja Brot und Spiele bekommen. Und George Orwell so das diktatorisch-oppressive Regime, was Menschen mit Angst und Kraft unterdrückt. Und alle hatten immer Angst vor 1984, dass es halt so einen Überwachungsstaat gibt, der die Menschen irgendwie klein hält. Aber durchgesetzt hat sich eher Huxleys Dystopie. Die Menschen geben einfach freiwillig auf, wegen Terrorismus und wegen Unterhaltung. Und so ein Dschungelcamp ist allemal gut. Eskapismus. Und das bringt ja auch die Unterhaltungsbranche, die Unterhaltungsindustrie so in Verruf, dass sie Futter liefert, dass die Menschen lieber vor Bildschirmen sitzen, anstatt sich die Veränderung ihrer Verhältnisse zu kümmern. Und das wird angedacht in Huxleys Brave New World als dystopischer Entwurf, wie sich, und das ist immer die noble Aufgabe von Science Fiction gewesen, nämlich alternative Weltentwürfe, in die sich die Menschheit entwickeln kann, nicht muss, die man aber mal durchspielen kann, zumindest so in einer Geschichte, und die auch als Warnung dient. Die Dystopien waren ja weniger als Vorhersagen gedacht, sondern als wenn ihr so weitermacht, wird es so enden. So, und das kann Science Fiction. Science Fiction sind ja nicht die Weltraumkämpfe nur, sondern alternative Weltentwürfe. Und das kann Science Fiction anders als Fantasy, weil Science Fiction immer den Anspruch hat, so wird es kommen können. Also diesen künstlichen Menschen wird es geben können. Im Gegensatz zu den Drachen und den Magien, also Zauberschulen, boah, ist egal, ob es die gibt. Also man kann daraus eine Geschichte stricken, aber das hat nicht den Anspruch, ja, in 100 Jahren, denk an Jules Verne und so, was der alles wusste. In 100 Jahren haben wir das. Das begleitet Science Fiction immer. Alternativer Weltentwurf, der wirklich auch möglich sein kann. Im Film sieht man das, Méliès hatte ich ja schon gesagt, als der fantastische Widersacher, wenn man so will, zu den Lumières. Also es ist keine richtige Konkurrenz, aber der Anspruch und diese mediale Vision beider ist doch sehr unterschiedlich. Frankenstein wird 1910 schon verfilmt, zum ersten Mal, und wir haben seitdem regelmäßig wieder. Und Frankenstein ist ja mehr so ein Archetyp inzwischen, also dieser künstliche, dumme, aber letztlich auch tragische, künstliche Mensch, der zwar sehr seine Umgebung nicht versteht, aber eigentlich nur normal sein will und es halt auch irgendwie nicht schafft. Die 20.000 Meilen unter dem Meer von 1916, auch das taucht regelmäßig im Science-Fiction-fantastischen Film auf. 1936 Flash Gordon und 1939 Buck Rogers, so der der Einzelheld, der Held, der dann gegen Invasionen von Außerirdischen kämpft. Man sieht so ein bisschen den James T. Kirk darin, aber natürlich auch zahllose Computerspielhelden, die sich so alleine mit irgendwelchen Frauen am Bein gegen die außerirdische Übermacht durchsetzen müssen. Ja, das Frauenbild, das kippt dann irgendwann. Also Frauen, habe ich Ihnen ja schon gesagt, waren lange Zeit Gestalterinnen des technischen Fortschritts, Mitgestalterinnen, werden dann aber in den 50ern, 60ern zum schmückenden Beiwerk und im Kino ja und in den Erzählungen ja sowieso. Es gibt kaum Heldinnen und das meiste ist es halt immer so, naja, der Story-Arc für den männlichen Protagonisten wird halt durch Frauen gestützt, aber eine eigene Geschichte kriegen sie selten. Und das dritte große fantastische Genre ist Horror. Und wenn Sie sagen, Fantasy ist das Ersehnte, das Erträumte, Science Fiction das Erdachte, was man so rational, da wird halt nachgedacht und dann wird Technik gebaut. Und Horror ist dann, wenn man es psychoanalytisch beschreiben will, das Verdrängte. Die ganzen Befürchtungen, die Ängste, die man hat, die werden in den Horror projiziert und dann in irgendeiner Form auch meistens anthropomorphisiert. Also es gibt dann irgendwelche Figuren, Monster, Bedrohungen. Das, was Kinder schon sehr früh machen, die sehen halt einen Schatten und haben Angst und meinen dann auch, dieser Schatten muss lebendig sein, was auch mythische Völker ausprägt. Also diese Idee, dass alles substantiviert ist, alles ist sächlich, was sie in den frühen Mythen finden, dass die Hoffnung und der Traum und die Liebe, das sind immer Götter und Göttinnen und da Flüsse oder irgendetwas, was man wirklich auch sehen und in der Natur wiederfinden kann. Und das passiert auch mit den Ängsten auch. Das passiert mit den Wünschen, dann gibt es halt Zauber, Zauberer, Feen und Elfen und irgendwelche Figuren im fantastischen Reich. Und so gibt es das beim Horror auch. Vampire, Werwölfe, Mumien, all das taucht auf. Zum Beispiel in Mary Shelleys Frankenstein. Und Mary Shelley damit das gilt auch als Science Fiction. Also Frankenstein ist so Science Fiction Horror. Was uns gleich darauf hinweist, dass Genregrenzen künstlich sind. Es gibt fast kein Werk, was in ein Genre gehört. Fast jedes Werk bedient sich den Klischees verschiedener Genres. Dennoch ist es sinnvoll, Genreunterteilung vorzunehmen, weil sie diese Werkvielfalt so ein bisschen gliedern hilft. Also die Gothic Novel wird damit begründet, mit Mary Shelleys Frankenstein. Edgar Allan Poe ist der andere große Autor des Horrors im 19. Jahrhundert. Mit seinem Poem The Raven fängt es an, aber mit sehr vielen Kurzgeschichten, die er dann nachliefert. Robert Louis Stevenson, den wir auch schon bei Science Fiction getroffen haben, der taucht mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde in die Abgründe der menschlichen Seele. Und Bram Stokers Dracula von 1896 bringt den natürlich viel älteren Vampirmythos in so eine romantaugliche Form. Und erzeugt damit so, ist sozusagen wiederum der Prototyp des Vampir-Erzählung, der Dracula, ewig oft verfilmt. Also es gibt, glaube ich, ganze Pro-Seminare nur zum Vampirfilm, können Sie hier machen. Und so ist es halt, das fängt bei Bram Stoker nicht an, aber das ist wieder so eine ganz typische Ausprägung davon, die danach oft zitiert werden kann. Filme entsprechend, frühe Horrorfilme, also geht einfach dieses Bestiarium, was Horror zur Verfügung stellt, durch. Frankenstein 1931, White Zombie als erster Zombie und nicht erst als einer der ersten Zombie-Filme, da noch Zombie als seelenlose Figur, die dann in den 70er Jahren eher so in Richtung, also das ist halt so eine Naturkatastrophe, die Zombies, und ab den 90er Jahren ist es eher Science Fiction, also ist es eine Krankheit. Heute wissen wir Zombies, das sind irgendwelche Viren, wir wissen nicht genau welche, es gibt da 10 verschiedene. Und mal sind es Pilze und mal ist es was anderes, aber auf jeden Fall hat es eine naturwissenschaftliche Erklärung. Das brauchte man 1932 noch nicht, da kommt es noch aus der Voodoo-Tradition und da kann man Menschen einfach ihre Seele rauben oder sie irgendwie zu seelenlosen Monstern machen, ohne dass man das Konzept Seele noch technisch weiter spezifizieren muss. Dann haben Sie hier The Mummy oder The Wolfman und Sie können sich, also da gibt es natürlich auch Spinnen und Ameisen und Schlangen und Dinosaurier in so Lost Valleys, also das haben Sie alles in dieser Zeit. Nicht alle bedienen dann das Horrorgenre, also das Schreckliche und das Beängstigende, aber das sind so typische frühe Horrorfilme. Und all diese Figuren werden Sie später in Computerspielen wieder treffen, aber natürlich auch in Horrorfilmen und in den, heute macht man es ja nur noch ironisch, dann zitiert man halt die alten Horrorfilme, aber man hat trotzdem noch seine Schockereffekte. Und alle lachen, weil es nur die Mumie ist, aber The Mummy selber wurde ja auch wieder neu aufgelegt. Das sind so wiederkehrende, wie die Zombies auch, ne? Also sind so Wiederkehrer, Wiedergänger, weil das auch, die Geschichten werden hier auch nicht erfunden. Das sind Erzählungen, die sind viel älter, so wie die Gebrüder Grimm Geschichten aufgeschrieben haben und wiederum umformuliert haben, werden in diesen Filmen ältere Geschichten, oder es gibt halt gerade eine Ägyptenwelle, also nimmt man die Mumie mal wieder auf, aber auch das durchzieht die Kulturgeschichte, sodass es mit jeder Iteration an den technischen Stand angepasst wird, was Narration, aber auch visuelle Darstellung angeht oder bei Computerspielen dann auch vielleicht neue Spielmechaniken. Aber die Geschichten, die dahinter erzählt werden, begleiten die Menschheiten seit Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden. So, und das vierte, das ist jetzt weniger fantastisch, aber das vierte große Unterhaltungsgenre, wenn Sie so wollen, ist das Abenteuer, das Ersehnte, das, was man gerne hätte, wo man aber nicht hingeht, wie Karl May, der nie im Ausland war und die dollsten Bücher über die amerikanischen Steppen geschrieben hat und die Cowboy und Indianer. Auch das im 19. Jahrhundert, es fängt nicht an, Don Quixote, wenn Sie möchten, ist ein Abenteuerroman oder ein Ritterroman, der aber von diesen Abenteuern erzählt. Aber der Abenteuerroman selber als Unterhaltungsliteratur wird im 19. Jahrhundert, wie so viele andere Genres auch, so zur ersten Blüte geführt. Alexandre Dumas mit den drei Musketieren oder auch der Graf von Monte Cristo, was wiederum Erzählungen sind, die Sie, glaube ich, alle 5 Jahre werden die neu verfilmen. Und in den verschiedensten Formen taucht das immer mal wieder auf. Jules Verne, auch hier die Reise um die Welt in 80 Tagen, gab es gerade eine ganz tolle Computerspieladaption im Sinne als interaktiver Roman, wo sie auch um die Welt reisen müssen, aber die Wegstrecke ganz selber einstellen können. Tolles Spiel. Robert Louis Stevenson, auch hier als Treasure Island, schreibt den ersten großen Abenteuerroman für Jungs. So richtig Piraten und Goldschätze. Der kleine Junge wird mit aufs Schiff genommen und rettet den Tag. Also das sind so Jungsfantasien, die sich hier in dem Buch widerspiegeln. Man erlebt die Geschichte nicht mit den Musketieren, das sind irgendwelche Erwachsenen, sondern wirklich so für die Zielgruppe 12-jährige Jungen retten den Tag. Was will man mehr? Und Karl May schreibt 1890 den Schatz im Silbersee. Das hat ein bisschen abgenommen, Karl May. Ich weiß nicht, ob Sie noch Karl May kennen. Da gab es fantastische Filme, es gab die Festspiele in Bad Segeberg. Das hat aber abgenommen, so wie das ganze Western-Genre oder Subgenre, wenn man so will, natürlich auch zurückgegangen ist. Und es gibt Filme, Maske des Zorro 1920, Robin Hood 22, Der Dieb von Bagdad, Prince of Persia, wenn Sie so wollen. The Lost World, naja, Sie kennen vielleicht noch den Jurassic Park Film, der aus der gleichen Prämisse, Forscher finden ein Tal, da leben noch Dinosaurier. Das geht natürlich nicht, heute muss man sie aus Frosch-DNA nachzüchten. Aber die Idee ist die gleiche, wie wäre die Welt, wenn es wieder Dinosaurier gäbe? Tarzan, der Affenmann oder King Kong 1933, das erste Monster, was eine Großstadt verwüstet. Also all das sind so Ideen, die auch wiederum regelmäßig, vielleicht dann ist es halt, heißt halt mal Godzilla, wenn er aus Japan kommt und dann dürfen die auch mal gegeneinander, aber die Grundideen werden hier alle bis 1950 gelegt. Dann gibt es die Groschenhefte, die Penny Dreadfuls, Dime Novels, Groschenhefte, billigstes Papier, Groschenheft, weil sie halt auch nur einen Groschen kosten, in denen diese ganzen Geschichten aufgeschrieben werden. Jede Woche finden Sie heute noch am Bahnhof solche Romane, Fortsetzungsromane, die wirklich auch nicht, ich schreibe, was sagte Edgar Wallace, ich schreibe keine guten Bücher, ich schreibe Bestseller. Und so ist das hier auch, dass die sich gut verkaufen, zumindest, dass die Auflage wieder eingespielt wird und diesen Eskapismuswunsch des Publikums befriedigen. Das hat aber eine viel größere Auflage als die Weltliteratur und auch einen viel größeren Leserkreis. Vielfach auch noch bebildert und bemalt. Es entstehen die ersten Comicstrips, so im Sinne der erstens Bilderbücher, wo die Bildmenge größer wird, aber der Textanteil noch hoch ist. Und so The Yellow Kid gilt so als erster Comicstrip und dann The Cubs and Yammer Kids, in denen Woche für Woche so kleine Sketche im Prinzip gezeigt werden. Das setzt sich bis heute fort, dass sie in der Zeitung immer am Sonntag oder einmal die Woche oder einmal im Monat halt solche Strips haben, die dann regelmäßig zu Büchern zusammengefasst werden, ob das dann Garfield ist oder Dilbert Comics. Also das fängt alles hier an, als Genre oder als Gattung fängt das hier an und begründet dann den Comic, der heute als Graphical Novel ja dann auch zur Literatur gezählt werden kann. Das ist gerade ja total in, also Superhelden, ich glaube, 30 sind gerade in der Mache, die meisten aus dem Marvel-Verlag, aber auch DC Comics fängt hier an, der erste Superman 1938, 39 ist schon Batman dabei und dann gibt es verschiedene andere Figuren, die im Marvel-Universum auftauchen, die sich 1941 schon so Gruppen zusammenschließen, also dann die Gerechtigkeitsliga oder die Fantastischen Vier und wie sie alle heißen. Die Avengers, das dauert alles nicht mehr lange, bis sich solche Gruppierungen auftun. Es ist lange Zeit ein Subgenre des fantastischen Abenteuerromans, wenn Sie so wollen. Inzwischen kann man also Superhelden ist eigentlich ein eigenes narratives Genre, in dem das eigentlich hat sowas von Fantasy nichts. Also viele haben magische Kräfte, so, aber es wird zum Teil wissenschaftlich erklärt. Bei Superman am Anfang konnte der noch viel weniger. Der konnte nur über ein großes Haus springen. Und inzwischen kann er ja fliegen und ganze Planeten verschieben. Aber man versucht das immer aus seiner Heimatwelt zu erklären. Es gibt nur so Origin-Stories, in denen das dann gebracht wird. Batman ist ja ein reiner Naturwissenschaftler, also eher Science-Fiction, weil er keine Superkräfte hat, sondern nur super viel Geld und super tolle Technik. Aber der besteht darauf, dass das ein normaler Mensch ist. Und bei Marvel, da gibt es dann wirklich also schon magische Transformationen und Mutationen. Ja, auch Mutationen auch, aber da gibt es halt Metamorphosen, die auch nicht mehr wissenschaftlich erklärt werden. Aber meistens doch, irgendein Laborunfall sorgte dafür, dass der dann die Kräfte einer Spinne bekommt oder sich plötzlich in Schlamm verwandeln kann. Also man versucht das immer so ein bisschen wissenschaftlich anzubinden im Sinne der Industrialisierung, aber letztlich ist es dann doch Fantasy, weil es also danach keine Rolle mehr spielt. Der Animationsfilm fängt an. Habe ich ja schon erwähnt, hier sehen Sie Felix 1919, Steamboat Willie, also der frühe Mickey Mouse, da war noch ein garstiger Taugenichts. Steamboat Willie oder Betty Boop ab 1930 sind so Figuren, die man immer mal wieder sieht. Pinocchio, also Disney nach dem Erfolg von Schneewittchen wird eigentlich jedes Jahr, in Kriegswirren so ein bisschen anders, aber jedes Jahr ein abendfüllender Spielfilm gedreht. Das setzt sich bis heute fort. Inzwischen haben sie halt alles aufgekauft, Marvel haben sie gekauft und Star Wars haben sie gekauft und Pixar haben sie gekauft und können jetzt verschiedene Genres bedienen, aber das fängt hier an und verschiedene, also das müssten wir jetzt reingehen, Fantasia als so eine Musikverfilmung, Dumbo, Bambi, The Three Caballeros mit Donald Duck, also viele Figuren tauchen auf, die dann auch in Computerspielen wieder auftauchen können. Pulp-Magazine, also die Fortsetzung der Dime-Novels, werden jetzt mit grafischen Cover, mit vierfarbigen Cover. Das liegt am Fortschritt der Druckerpresse. Sie können jetzt billig auch farbig drucken. Das Papier ist billiger, Druckvorgänge, alles wird irgendwie im 19. Jahrhundert industrialisiert. Die Druckerpresse wird schneller und billiger. Es kommen auch Zeitungen, Magazine, Fotomagazine kommen auf den Markt, weil sie plötzlich Bilder drucken können. Es ist gar nicht so leicht, Bilder zu drucken, aber sie können die automatisch irgendwie reproduzieren. Sie sehen hier die Argosy All-Story Weekly, in denen also wichtige Figuren auftauchen oder Weird Tales, Amazing Stories, Astounding Stories. Das ist natürlich immer reißerisch, aber sie haben so Typen wie Conan, der taucht jetzt zum ersten Mal auf. Die Cthulhu-Reihe wird jetzt zum ersten Mal veröffentlicht von Lovecraft. Tarzan taucht als Figur erst hier auf, wird dann in einem Buch und später in Filme übersetzt. Zorro taucht hier auf. Also eine ganze Menge der Figuren und dann halt eine Menge Nebenfiguren. Da wird experimentiert mit kurzen Science-Fiction. Viele wichtige Science-Fiction- und Fantasy-Autoren fangen hier an. Da sind die in ihrem Alter und schreiben ihre ersten Kurzgeschichten und können die da veröffentlichen, finden ein Publikum und die Erfolgreichen finden Verleger und erzählen ihre eigenen Geschichten woanders weiter. Und in Deutschland, die deutsche Bewahrpädagogik, was Kulturgüter angeht, von fragwürdiger Qualität, führt natürlich sofort zur Gesetzgebung. Hat mal jemand an die Kinder gedacht? Das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften von 1926 wird 1953 in das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und heute ins Jugendschutzgesetz überführt. Auch das begleitet die Geschichte der Unterhaltungsmedien. Von Anfang an die Sorge der Bewahrer der Hochkultur, dass hier Bildwelten und Erzählwelten in die Hände von meistens ja Kinder und Jugendlichen kommt, aber natürlich auch Erwachsene, also auch Erwachsenen kann man nicht alles zumuten, ohne dass sie intellektuell und moralisch völlig verrohen. Und hier sehen Sie so ein paar Bilder, wo man, die Frau ist zu leicht angezogen, der Gehängte wird von der Sprechblase überdeckt in den Western und hier hat Tarzan bei dem Kampf, der angreifende Römer, den er in einem verlassenen Tal gefunden hat, hat dann kein Schwert mehr in der Hand, weil Kinder der Anblick von Schwertern wahrscheinlich nur Aggression und Verkrampfung auslösen wird. Ja. Ich habe ja noch einen Kredit von letzter Woche aufgenommen, den muss ich jetzt schnell abarbeiten. Wir sind ja noch in der Spielegeschichte im 19. Jahrhundert und frühes oder erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielleicht erstmal über was ich nicht reden werde. Es gibt natürlich, wenn man Spielewissenschaft sich anschaut, oder Geschichte der Spiele, diese Vielzahl an Kinderspielen und an das, was man eben Play nennen kann, also auch dieses Spielen draußen. Diese ganzen Analogspiele selbstverständlich nicht, aber im 19. Jahrhundert gab es keine Computerspiele. Auch im frühen 20. Jahrhundert nicht. Den Computer, bis der Computer entwickelt wird, wird noch eine Zeit ins Land gehen. Es ist interessant und auch für den Kontext der Spiele nicht unerheblich, dass man solche Spiele kennt, hier von Peter Brügel dem Älteren die Kinderspiele von 1560 oder die Brettspiele, die komplexeren Brettspiele wie Kriegsspiel oder Kriegsspiel von Georg Leopold von Reiswitz 1812 explizit nicht als Spiel, sondern als Simulation, als Kriegssimulation vermarktet, nicht vermarktet, also gebaut, um so dieses Sandkasten-Spiele der Kriegsstrategen auf eine höhere Basis zu stellen. Und dank dieses Spiels gewann dann, zumindest der Sage nach, Deutschland den Krieg 1870-71 gegen Frankreich, weil sie das viel besser durchplanen konnten. Und aus diesen Spielen, also aus Spielen wie diesem, ein Brettspiel, und das wiederum hat seinen Vorläufer im Schach, das ist auch eine Verallgemeinerung des Schachspiels, wenn Sie wollen, entsteht dann von H.G. Wells 1913 Little Wars. Und Little Wars ist der Vorläufer der heutigen Tabletop-Spiele. Und aus diesen Tabletop-Spielen entwickeln sich die Rollenspiele, also die in den 70ern. Es ist, wenn man so will, ist die Geschichte der Brettspiele und auch der Kartenspiele eng verbunden. So, wenn Sie jetzt bitte ruhig Platz nehmen und gut ist, ist die Geschichte der Brett- und Kartenspiele und auch solcher zum Teil ja dann auch Geländespiele eng verwoben mit Computerspielen, weil viele der Themen, die Sie in Computerspielen finden, sind in diesen Spielen vorweggenommen. Oder viele der Spielmechaniken finden Sie hier. Also hier, die spielen halt Krieg. Das ist ein ganz simples Spiel. Sie haben Zinnfiguren und solche Häuser und alles, was Sie an Spielsachen zu Hause haben und weisen denen bestimmte Werte zu und können sagen, die Reiter können sich 20 cm bewegen. Sie haben dann immer solche Maßbänder. Die Kanonen können 50 cm schießen, beziehungsweise diese Kanonen konnten echt schießen. Also kleine Spielzeugprojektile. Und wenn Sie damit einen feindlichen Reiter erledigen, dann wird er aus dem Spiel genommen. Es ist im Grunde genommen das, was Kinder sowieso spielen. For the more, here, for 150, a game for boys from 12 years of age to 150, and for that more intelligent sort of girl who likes boys, games and books. Also das Gender-Problem ist auch schon ganz früh in der Spielegeschichte drin. Das verdient eine eigene Vorlesung, die ich aber in diesem Semester nicht mache. Aber das kann sich sehen, also das, was Kinder oder Jungs häufig sowieso spielen mit ihren Zinnsoldaten, wird hier auf eine Regelbasis gestellt. Und das wird Grundlage für sehr viele Spiele im 20. Jahrhundert werden. Das nehme ich aber aus, einfach aus zeitlichen Gründen. Was mich interessiert, sind die Spielautomaten, also der Vorläufer elektronischer Spiele, erst automatischer Spiele und dann elektronischer Spiele, die dann flüssig übergehen in die Computerspiele, als einfach dieser Fortsetzung. Wichtig ist aber, dass Computerspiele nicht einfach, plötzlich waren sie da, so der erste Computerspieler war der, sondern es ist selbstverständlich eine historische Entwicklung, die bei so Dingen wie Try Your Luck 1890, das sind Spiele, die finden Sie auf Jahrmärkten. Also wenn hier demnächst wieder der Pfingst-Jahrmarkt ist, es war ja gerade Osterjahrmarkt, da finden Sie auch noch solche Automaten. Also Try Your Luck, da können Sie halt irgendwie Ihr Glück probieren oder ein anderes typisches Jahrmarktspiel, was es heute, na heute gibt es das manchmal noch für 3D, so Ausstellungen, das Kinetoskop oder Kinetophon. Das haben Sie vielleicht im Wintersemester mal gesehen, von Edison gebaut, der Vorläufer des Kinos, daraus hat sich das Kino entwickelt. Aber Edisons Geschäftsidee war, Quatsch, wir werden doch nicht eine Leinwand vermieten, dann haben wir ja, wir brauchen dann 5 oder 6 Leinwände, dann ist das Land gesättigt, sondern wir vermieten die einzeln. Jeder Zuschauer kann sich den Film selber anschauen, hier sehen Sie das mal von innen, und muss entsprechend Geld ausgeben. Also das ist die Gelddruckmaschine. Und wenn 100 Leute den gleichen Film sehen, macht das viel weniger Geld. Das war die Idee. Hat sich so nicht durchgesetzt, aber das stand genauso auf Jahrmärkten wie The Uncle Sam Handshake Man, also wo Sie Ihre Kraft messen können. Auch das finden Sie noch auf Jahrmärkten oder manchmal in Kneipen oder in Bowlingbahnen. Findet man auch noch solche Automaten gerne. Also neben der Bowlingbahn gibt es dann so verschiedene Automaten, wo Sie Ihr Glück versuchen. Oder am Bahnhof dieses Ding, wo Sie dann diese Plüschfiguren rausziehen können. Also all das sind so elektronische Spiele, die genauso funktionieren wie Arcade-Spiele. Sie müssen nämlich Geld einwerfen und dann können Sie einmal oder dreimal das ausprobieren. Frühes Ballerspiel, auch das typisches Kirmesspiel inzwischen, wo Sie halt so eine Pistole haben, dann schießen Sie auf irgendwelche Ziele in der geschützten Umgebung, dass kein Schuss irgendwie das Spiel verlassen kann. Aber das Target Skill Counter Target Game von 1926 bis 30 auf Jahrmärkten ausgestellt, ist ganz klar, also Waffen haben schon immer fasziniert, nicht erst seit es Ego-Shooter gibt. Und das ist auch die gleiche Zielgruppe. Oder was anderes, Prinzessin Doraldina, das findet man dann eher in Märchenparks, wo sie für nur 5 Cent sich von Doraldina die Karten legen und erzählen lassen können. Auch das ist dieses Arcade-Prinzip. Sie werfen Geld ein und Sie kriegen irgendwas dafür. Hier kriegen Sie eine Geschichte. Das ist ein narratives Spiel, wenn Sie so wollen. Und so ein Shooter, also das ist halt hier eher das Ballerspiel, ist halt eher ein Shooter. Aber wenn Sie darauf achten, findet man die gleichen Spielmechaniken oder Spielelemente auch in heutigen Computerspielen halt deutlich ausgefeilt. Sehr schön ist auch hier Keenys Anti-Aircraft Machine Gun, Breaking All Profit Records für die Firma. Interessant ist, also auf der einen Seite haben sie so eine jetzt auch durch Kriegszeiten inspirierte Luftabwehr, Maschinengewehr. Interessant ist aber die Werbung. Auch damals war klar, wer die Zielgruppe ist und wie man die erreicht, nämlich indem man Frauen in Unterwäsche und High Heels an die Maschine stellt. Die Zielgruppe sehen Sie aber rechts auf dem Bild. Das waren halt junge Männer, die gerne mal so eine Waffe in der Hand haben wollten. Und nicht die lächelnden Frauen, also die wird das genauso blöd gefunden haben wahrscheinlich wie heutzutage viele der Models, die für solche Spiele posieren, auch wenn sie die überhaupt nicht spielen. Also das ist interessant, dass diese Instrumentalisierung von Frauenkörpern, um eine männliche Zielgruppe anzusprechen, auch kein Privileg der Computerzeit ist. Das geht halt, wenn soweit die Werbung zurückreicht, nimmt man genau das und sie werden so weit ausgezogen, wie man sich das gerade noch leisten kann in der Zeit. Hier sehen Sie nochmal ein anderes, ähnliches Modell, Air Raider, ein typischer First-Person-Shooter. Sie sehen immer Ihren Lauf der Waffe und können dann entsprechende Figuren aus, also so elektronische Lampen, und dann wird gemessen, ob die Waffe richtig ausgerichtet ist. Also es wird überhaupt keine Projektilerfassung vollzogen, sondern nur, wie ist der Winkel nach links, rechts und oben, unten, und dann weiß man, ob das Projektil, ob das Ziel, was Sie gerade sehen, in den gleichen Koordinaten ist, ob Sie es theoretisch treffen können, wenn Sie den Auslöser drücken. Also das sind so mechanisch-elektromechanische Aufbauten. So, und dann haben Sie das Wifelboard, also das gibt es auch schon seit dem 17. Jahrhundert in adligen Salons. Solche, naja, wo Sie halt so eine Kugel hochwerfen und dann mal gucken, wo sie landet. Das war so zum allgemeinen Amüsement. Arthur Paulin baut es dann auf so einen Tisch und vermarktet es. Insbesondere ganz neu jetzt auch der Münzeinwurfschacht. Und das entwickelt sich dann zum Flipper. Und der Flipper Ballyhoo von 1931, da sieht man schon deutlicher den Flipperautomaten, aber es fehlt noch das typische Element, nämlich die Flipper, also die Dinger, die den Ball dann wieder hochschubsen. Das ist einfach so ein Nagelbrett. Und wenn Sie Glück haben, landet die Kugel in einer der schwierigeren Kreise oder in einer der weniger gut bepunkteten Kreise. Der Pinball Flipper wird dann 1934 mit Happy Days oder Humpty Dumpty oder Spot Bowler, also Ende der 40er Jahre, entwickelt er sich dann so richtig. Und hier sehen Sie auch dann unten diese, also bei den Happy Days sehen Sie unten diese Flipper-Mechanik, oder Sie haben solche Gummibänder und dann gibt es halt auch diesen Zugmechanismus, der den Ball hochschleudert. Sie haben die Bumper, also viele der Elemente, die in Flipper-Automaten auftauchen. Und ich betone den Flipper hier deswegen so, weil der Flipper tatsächlich die Konkurrenz für Arcades sein will. Also die Computerspiele setzen sich in den Orten durch, in denen Flipper-Automaten stehen. Und Flipper ist das riesige unterhaltungselektronische oder elektromechanische Unterhaltungsgerät in der ersten Hälfte oder da so zwischen 1940 und 1970. Es werden extra Arcades gebaut, also Arcades sind so Hallen, in denen Sie Ihre Pennies loswerden. Penny Arcades, Free Admission. Sie können da kostenlos rein, aber jedes Spieler stehen diese ganzen Automaten rum. Und da stehen nicht elektronische Spielautomaten, sondern solche, die ich Ihnen gezeigt habe. Also hier sehen Sie das mal, Penny Arcade Rolling Green Park, ein Flipper neben dem anderen und dann steht vielleicht auch mal so eine Wahrsagerin oder so ein Hau den Lukas oder Tritt gegen den Football-Automaten, die kurzfristiges Amüsement. Da geht es wirklich um Zeitvertreib ganz wesentlich, aber auch Wettbewerb, weil Sie natürlich das als soziales Erlebnis sehen, da spielen die gegeneinander und gucken, wer kriegt mehr Punkte, wer tritt höher oder schlägt weiter oder hält den Ball länger im Spiel als die anderen. So, das ist so von elektronischen Spielen bis Anfang der 40er Jahre, was tatsächlich eine Breitenwirkung hatte. Es gibt experimentelle, da komme ich jetzt in der nächsten Vorlesung rein, natürlich experimentelle Spiele. Jetzt gehen wir aber zurück zu den Kontexten, also von 45 bis 60.